Tassara mit der Eisenbahn durch die Weltgeschichte. Weichensteller Klaus-Jürgen Schmidt. Bei Tunneldurchfahrten erscheinen in einem Salonwagen dieser Geisterbahn immer neue Persönlichkeiten der Weltgeschichte, die sich, gelegentlich kommentiert von den übrigen Mitreisenden der Tassara, auf eine Debatte ihres Handelns einlassen, das auf die eine oder andere Weise das Schicksal der Menschen in Afrika, aber nicht nur dort, beeinflusst hat oder noch beeinflussen wird. Ihr Vater, Mr. Rockefeller, hatte früh erkannt, dass nicht das Fördern von Erdöl, sondern dessen Weiterverarbeitung und Transport gewinnträchtig sein würden. Durch die Konkurrenz von zwei Eisenbahnlinien und dem naheliegenden Seeweg, kombiniert mit der Zusicherung eines gleichbleibenden Ölflusses für den Transport, konnte er äußerst günstige Frachttarife bei den Eisenbahngesellschaften aushandeln. Die Kombination von Größe, Effizienz und Rabatte machten seinen Vorsprung vor der Konkurrenz aus. Und seine Vision war die Vermeidung von unnötigen Kosten und Preiskämpfen durch die Fusion aller Raffinerien in einer großen Organisation. Er betrieb also die Monopolisierung der Branche. Um dies zu verwirklichen, gründete er 1870 die Standard Oil Organisation. In den Folgejahren vergrößerte sich der Konzern durch die Übernahme weiterer Ölfirmen und Raffinerien. Dabei erhielten die ehemaligen Besitzer eine Beteiligung an Standard Oil und profitierten damit von der steigenden Monopolisierung. Kartellabsprachen, Aufkäufe durch Strohmänner, Dumpingpreise, illegale, sogar kriminelle Methoden waren gängiges Handlungsmuster beim Aufstieg. 1879 kontrollierte die Standard Oil schließlich 90% der Raffineriekapazität in den USA. Aber in der Öffentlichkeit hatte das rabiate und skrupellose Ausschalten von Konkurrenten den Ruf des Namens Rockefeller ruiniert. Mein Vater wurde 98 Jahre alt. Ich war bereits 63, bevor ich sein Erbe antreten konnte, mein Herr.
Soll das heißen, der Ruf war schon hin, bevor Sie ans Ruder kamen, Sir?
Es muss ein Schock gewesen sein, als einziger Spross schon fast im Rentenalter, immer noch und bis ans Lebensende Junior genannt, endlich der erste Versuch, das Familiengeschäft zu übernehmen. Und dann passiert das. Ein Streik bei der Rockefeller Minengesellschaft Colorado Fuel and Iron Company weitet sich zu bewaffneten Kämpfen aus. Der Streik begann 1914 in der Minenstadt Ludlow, Colorado. Das Recht zur Gewerkschaftsbildung sollte durchgesetzt werden. Als Gegenmittel warf der Konzern die streikenden Arbeiter, die mit ihren Familien in konzerneigenen Wohnungen lebten, mitten im Winter buchstäblich auf die Straße. In einer hastig aufgebauten Zeltstadt setzten die Arbeiter den Streik fort, bis es zu ersten Schusswechseln kam mit Milizen, die von ihrem Unternehmen, Mr. Rockefeller, aktiv unterstützt wurden. In erbitterten Kämpfen, die auch mit Maschinengewehren ausgetragen wurden, ging den Streikenden schließlich die Munition aus und die Milizen der Mine übten Selbstjustiz. Sie schütteten Öl über die Zelte und zündeten sie an, wobei 11 Kinder und 2 Frauen starben. In den nächsten 10 Tagen wurde weitergekämpft, bis Präsident Wilson die Armee nach Colorado beorderte. Insgesamt starben 33 Menschen. Das Ludlow-Massaker blieb an Ihnen kleben, Mr. Rockefeller, wie an mir die Niederschlagung des Matrosenaufstandes von Kronstadt.
The Colorado Strike was one of the most important things that ever happened to the family.
Der Colorado-Streik war eines der wichtigsten Dinge, die der Familie je passiert ist? Das haben sie ihrem offiziellen Biografen Raymond B. Fosdick erzählt. Und ihre persönliche Konsequenz? Ein neues Image musste her, eines außerhalb von Corporate Business. Sie schufen dafür einen komplett neuen Industriezweig, Public Relations, mit dem einzigen Auftrag, die öffentliche Aufmerksamkeit vollständig auf die von nun an verstärkte Wohltätigkeitsarbeit ihrer Familie zu lenken. Junior übergab das Familiengeschäft professionellen Managern und wurde Philanthrop.
Sehen Sie, Mr. Rockefeller, es ist wahr. In der Sowjetunion erhoben sich Bauern gegen uns, weil wir ihr Korn für unsere Soldaten beschlagnahmten. Es ist wahr, als Volkskommissar für das Kriegswesen hatte ich eine Armee aus schlecht ausgebildeten Arbeitermilizen und Freischärlern aufzubauen. Demokratische Abstimmungen hätten dieser Roten Armee nicht weitergeholfen gegen einen bestens geschulten und gerüsteten Gegner. Damals, Mr. Rockefeller, mussten wir mit einer groß angelegten Invasion kämpfen. So befanden sich auf unserem Territorium neben Truppen Polens 70.000 Japaner, 2.500 Briten, 1.500 Franzosen, genauso viele Italiener und 8.000 US-Soldaten, ja, auch Amerikaner. Und die ließen unseren innerrussischen Gegnern der Weißen Armee erhebliche finanzielle, materielle und personelle Unterstützung zukommen. Und warum das alles, Mr. Rockefeller? Ich bin bereit zuzugeben, dass ein Bürgerkrieg keine Schule für menschliches Verhalten ist. Idealisten und Pazifisten haben der Revolution immer Exzesse vorgeworfen. Die Schwierigkeit der Sache liegt darin, dass die Ausschreitungen der eigentlichen Natur der Revolution entspringen, die selbst ein Exzess der Geschichte ist. Mögen jene, die dazu Lust haben, die Revolution aus diesem Grund verwerfen. Ich verwerfe sie nicht. Tassara, Tassara, Tassara. Es wird Ihnen gut tun, Fanon zu lesen. Wie bitte? Diese ununterdrückbare Gewalt ist, wie er genau nachweist, kein absurdes Unwetter, auch nicht das Wiederdurchbrechen wilder Instinkte, ja nicht einmal die Wirkung eines Ressentiments. Sie ist nichts weiter als der sich neu erschaffende Mensch.
Wir zitierten aus dem Vorwort zu Franz Fanons »Die Verdammten dieser Erde«, aufgeschrieben im September 1961 von Jean-Paul Sartre. 1952 bis 1956 Mitglied der französischen KP, 1956 Kritik an der Intervention der UdSSR in Ungarn, 1968 Kritik an der Intervention der Warschauer Paktstaaten in der Tschechoslowakei. Regie? Haben wir wenigstens ein Bild von diesem französischen Philosophen, der hinter seiner Hornbrille immer zur selben Zeit in zwei unterschiedliche Richtungen blicken durfte?
Pardon, ich dachte, Sie würden sich für mich interessieren und nicht für meinen Vorwortschreiber.
Ah, willkommen auf unserer rollenden Bühne, Monsieur Fanon, Verfasser des Manifests des Antikolonialismus. Geboren 1925 in der französischen Inselkolonie Martinique, ausgesetzt dem Konflikt zwischen schwarzer Haut und weißen Masken.
Da haben Sie den Titel meines ersten Buches sehr schön untergebracht. Auf Martinique wohnen ja überwiegend schwarze Menschen. Wir waren in der Schule und im kulturellen Leben immer wieder mit der Tatsache konfrontiert, dass die weiße europäische Kultur als erstrebenswert galt, während unser afrikanisches Erbe als primitiv abqualifiziert wurde, nicht nur von den Weißen, auch von uns, den Schwarzen. Mein Buch »Schwarze Haut, weiße Masken« nannte ich eine Soziodiagnose der Entfremdung unserer Menschen auf den Antillen. Dass Psychiatrie zum Schwerpunkt meines Studiums wurde, hing damit zusammen. 1953 nahm ich in der französischen Kolonie Algerien eine Stelle als Chef der psychiatrischen Klinik in Blida-Jeanville an. Das war in der Nähe von Algier. Im Dezember 1954 begann der Algerienkrieg. Die französische Armee versuchte mit extremer Brutalität, die Unabhängigkeitsbestrebungen der algerischen Bevölkerung zu unterdrücken. Bis zur Proklamation der Unabhängigkeit am 3. Juli 1962 wurden ungefähr 1 Million Menschen auf algerischer Seite und auf französischer Seite um die 27.000 getötet. Ich sah mich unmittelbar mit den Kriegsauswirkungen konfrontiert. Als Psychiater behandelte ich Folteropfer. Ich schloss mich der algerischen Befreiungsbewegung FLN an und versteckte gefolterte FLN-Kämpfer vor der französischen Armee. Angesichts des immer weiter eskalierenden Krieges kündigte ich 1956 aus Protest meine Stelle. Ich ging nach Tunis, wo ich neben meiner Tätigkeit als Arzt auch als Redakteur der FLN-Zeitung El Mujahid arbeitete. Weil ich die FLN auf internationalen Tagungen ziemlich erfolgreich vertrat, versuchte der Gegner mehrfach, mich aus dem Weg zu räumen. Einigen Mordversuchen entging ich nur knapp.
Sie möchten, dass wir Ihre Geschichte ab hier aufnehmen? Nun, der Tod kam nicht von Mörderhand. Er kam von innen und er kam rasch. Ende 1960 wurde Leukämie diagnostiziert. Im Sommer 1961 begannen Sie wie ein Besessener an diesem Buch zu schreiben. Das Manuskript zu »Die Verdammten dieser Erde« war innerhalb von 2 Monaten fertiggestellt. Am 3. Dezember konnten Sie noch die ersten Druckexemplare begutachten. Ob auch das von Sartre geschriebene Vorwort, bleibt unklar. 3 Tage später erlagen Sie Ihrer Krankheit. Während Sie Ihre früheren Schriften auch für ein europäisches Publikum verfasst hatten, Monsieur Fanon, ist Ihr letztes Werk einzig an die Verdammten dieser Erde gerichtet.
Dass ich den Titel der ersten Strophe der Internationale entnahm, ist Ihnen klar.
Ja, aber Sie wendeten sich endgültig ab von der europäischen Arbeiterklasse und von den westlichen linken Intellektuellen. Für Sie waren es nicht mehr Verbündete bei der Anstrengung kolonialisierter Länder, sich zu befreien. Sie setzten Ihre Hoffnungen auf den gewaltsamen Aufstand der afrikanischen Massen. Wenn wir Sartre richtig verstanden haben, waren den Verdammten dieser Erde in ihrer Angst und in ihrer Wut nur noch Tunnelblicke möglich?
Es wird Zeit, dass ich mich vom Vorwort meines Freundes Jean-Paul Sartre distanziere. Er hat meine Thesen rigoros zugespitzt und zu einer platten Lesart meines Buches verleitet. Einen Europäer erschlagen heißt 2 Fliegen auf einmal treffen. Was übrig bleibt, ist 1 toter Mensch und 1 freier Mensch. Nicht ich habe diesen Satz geschrieben, sondern Sartre in seinem langen Vorwort. Aber damit war die Interpretationslinie für die zukünftige Rezeption meines Werkes vorgegeben. Viele Leser begnügen sich mit der Lektüre des Vorwortes und konsultieren allenfalls noch das 1. Kapitel von der Gewalt. Und somit schien die Botschaft klar. Fanon liefert eine Apologie der Gewalt. Fanon liefert eine Gebrauchsanweisung für den bewaffneten Befreiungskampf. Wenn Sartre Trotzki empfohlen hat, mein Buch zu lesen, dann muss ich darauf bestehen, es in meinem, nicht in Sartres Sinne zu lesen. Ich habe die therapeutische Funktion von Gewalt hervorgehoben. Dabei habe ich mich ausdrücklich auf die herausgeforderte Gegengewalt der Kolonialisierten bezogen. Gewalt an sich ist von mir nie bejaht worden. Sie ist nur legitim in einer bestimmten, historisch konkreten Situation. Wenn ich das algerische Beispiel gewählt habe, so nicht, um unser Volk zu glorifizieren, sondern um die Bedeutung zu zeigen, die der Kampf, den es geführt hat, für seinen Bewusstseinsprozess hatte. Es ist klar, dass andere Völker auf anderen Wegen zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind. In Algerien war, wie man heute weiß, die Kraftprobe unvermeidlich. Aber andere Gebiete kamen durch ihren politischen Kampf und die Aufklärungsarbeit der Partei ihrer Völker zu den gleichen Ergebnissen. Tassara, Tassara, Tassara. In seiner Unterrichtsstunde im Coupé des ramponierten Salonwagens hatte Lenin auch über die Freiheitskriege gesprochen.
Emiljewitsch, Emil Belzner, unser Schwarzfahrer. Die Fahrt in die Revolution hat sie nicht losgelassen, was?
Wir fahren zu keinen futuristischen Freiheitskriegen, hatte Lenin gesagt. Die Freiheitskriege, zu denen wir fahren, sind auch andere als die von 1813. In der Poscharunmühle bei Tauroggen schlossen der russische General Jewitsch und der preußische General York am Ende des Jahres 1812 die Konvention von Tauroggen, durch die das preußische Hilfskorps für Napoleon im russischen Feldzug für neutral erklärt wurde. Militärisch einleuchtend, das preußische Hilfskorps war von den Russen eingeschlossen. Warum wurden aus den sogenannten Freiheitskriegen keine Freiheitskriege? Weil die gegen Napoleon aufstehenden Volksmassen noch kein genügend entwickeltes Bewusstsein besaßen. Warum ist der revolutionäre Volkskrieg der europäischen Völker in einen reaktionären Kabinettskrieg umgeschlagen? Weil noch keine revolutionäre Partei an der Spitze der Massenbewegung stand. Hätte man damals schon die Kunst des Aufstandes beherrscht, dann wären aus der russischen und europäischen Volkserhebung gegen Napoleon gleichzeitig auch Volkserhebungen gegen die Unterdrücker im eigenen Land geworden. Aber wie es heute in Deutschland eine kaiserliche Sozialdemokratie gibt, wie die in ihren Anfängen doch so entschlossenen Sozialdemokraten immer mehr zu einem Nothelfer der Reaktion gedeichselt werden wird, vermutlich, wahrscheinlich, ganz sicher, so blieben die sogenannten Freiheitskriege in kaiserlich-königlich-herzoglichen Freiheitskriegen gegen die napoleonische Machtkonkurrenz stecken. Die Freiheit hätte gleichzeitig auch frontal nach innen gesucht und erkämpft werden müssen. Was nützen diese ganzen Freiheitskriege? Einen Pfifferling, immer dasselbe. Unter der Parole Freiheit wird für weitere Knechtschaft, wird für die alten Unterdrücker gekämpft. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe mit futuristischen Freiheitsgedichten über diese Idioten, die unwissend die revolutionäre Kampfkraft zermürben, über diesen Dekadenzabhub der Bourgeoisie freuen sich alle Bankiers.
Genosse Trotzki, Sie nicken eifrig. Den Lenin-Worten stimmen Sie zu? Aber geben Sie Acht. Auf der Spur seiner Revolutionsmuse scheint unser Emiljewitsch die Weichenstellung entdeckt zu haben, die Sie aus dem Gleis warf.
Wo war sie? Wo war sie jetzt, nachdem sie die Telefonzentrale im Winterpalais stillgelegt und dem monarchistischen Hauptquartier den Petrograd-Moskauer Lebensfaden abgeschnitten hatte? Sie unterrichtete den Diplom-Theologen, den Diakon. Sie unterrichtete Koba Sosso, Josef Tschugaschwili, Stalin, den Passionsspieler.
Halt! Viele Bezeichnungen für einen Mann. Sie müssen uns aufklären über ihr im Revolutionszug gesammeltes Wissen.
Es ist eine ziemlich unbekannte Episode aus dem Leben des späteren Diktators oder Roten Zaren, wie man Josef Tschugaschwili summarisch genannt hat. Eine Episode aus dem Leben des Parteitheologen, der in Tiflis in Wahrheit und mit Auszeichnung Theologie studiert hatte, bevor ihm aus erbrochenen kyrillischen Apokryphen des Urchristentums, die er als Seminarist aus der vergitterten Bibliothek des Blauen Klosters mitlaufen ließ, die Revolution über den Weg lief und er Berufsrevolutionär wurde. Er machte aus dem Kreuz einen Nachschlüssel zu allen der Menschheit geraubten Gütern. Ines Armand hatte sich im Auftrag Lenins eine Zeit lang um seine weitere Ausbildung gekümmert, ihn dann und wann auch in vornehmen, einflussreichen Häusern, in denen etwas zu erfahren war, als Hauslehrer, Religionslehrer oder für Nachhilfestunden untergebracht. Nicht selten kam es vor, dass der als Pope verkleidete Gendarmen oder Kosaken, die ihm auf der Straße begegneten und die ihn suchten, segnete und ihnen aus seinem Gebetbuch geweihte Heiligenbildchen mitgab. Das war der Bändiger des Sibirien-Express, der für den Untergrund der Partei auch Geldtransporte der Banken umleitete. Ines Armand und Radek erzählten abwechselnd die Komödie, die von dem dämonischen Gelächter des wachend Schlafenden begleitet wurde. Ostern 1912. Der Zar und sein Hof befanden sich auf der kaiserlichen Besitzung Livadia an der Südküste der Krim, 3 Kilometer von Jalta entfernt. Kuba, zwischen 2 Deportationen und im christlichen Alter von 33 Jahren, war als Pope von Jalta herübergekommen, um mit einer Laienspielgruppe Szenen aus einem überlieferten byzantinisch-griechischen Mysteriendrama Geburt, Lehre, Leiden und Auferstehung des Erlösers im großen Park von Unter-Livadia vorzuführen. Höhepunkt des Nachmittags war die Auferstehungsszene. Josef Djugaschwili schien in seine gläubige Seminaristenzeit zurückgefallen. Wie der allergeduldigste Leidtragende der Welt stand er da. Nur als ihm einer der Folterknechte die schlecht sitzende und abrutschende Dornenkrone mit einem Rohrstock fester aufs Haupt presste und ihm dabei eine Schramme ins linke Ohr hieb, wandte er sich verzeihend um und merkte sich das Gesicht des Folterknechts genau. Es war ein kleiner Uhrmacher aus Jalta. Noch in der Nacht verschwanden aus seinem Schaufenster sämtliche Auslagen. Auf dem kaiserlichen Balkon, von dem man herabschaute auf diese Volksdarbietung, war man tief bewegt. Und als am Ende in der Auferstehungsszene Josef Djugaschwili wendig und elastisch mit einer roten Fahne aus dem Grabe sprang und sich vor der Zarenloge verneigte, erhob sich der Hof, die Glocken in den kaiserlichen Villen begannen zu läuten, türkische und christliche Kapellen machten einen ohrenbetäubenden Lärm, Kanonenboote in der Bucht feuerten Salutschüsse und der beginnende Abend wehte in den Pulvergestank legendären Duft früher Rosen und blühenden wilden Weins aus den herrlichen Gärten ringsum. Der Zar ließ den Protagonisten des byzantinischen Mysterienspiels kommen und schenkte ihm eine goldene Taschenuhr. Die Zarin weinte, als sie die eingefärbten Nägelmale an des Protagonisten Händen und Füßen sah. Und da passierte dann jene denkwürdige weitere Szene, dass dem Josef Djugaschwili bei Entgegennahme der goldenen Taschenuhr die rote Fahne der Auferstehung aus dem Arm fiel und dass der Zar sich bückte, die rote Fahne aufhob, sie sehr sorgfältig zusammenrollte und sie dem Josef Djugaschwili, der die goldene Taschenuhr inzwischen eingesteckt hatte, wie ein Heiligtum überreichte. Und dann machte der Zar als Oberhaupt des Heiligen Synods das Zeichen des Kreuzes über dem reüssierten, erfolgreichen Schmerzensmann.
Ha! Stalin, der Konvertit! Wissen Sie, dass seine Zehen...
Keine gute Idee, Genosse Trotzki, das mit den Zehen. Lassen Sie lieber Emiljewitsch mit der Fahndung nach seiner Revolutionsmuse fortfahren.
Sie unterrichtete Stalin, den Passionsspieler, über seine nächsten Aufgaben und über die geplante Erweiterung seiner Vollmachten, nachdem sich seine Zurückhaltung im Grabesversteck des Undurchschaubaren so bewährt hatte. Das exakte militärische und das rhetorisch-künstlerische Genie Trotzkis machten durchaus Eindruck auf sie, aber für die späterhin erforderliche Befestigung und Verklammerung der Revolution setzte sie auf den Georgia. Unter ihm konnte ein Geschlecht diplomatisch gewiegter Berufsrevolutionäre heranwachsen. Die Revolution in Permanenz war ja nicht bloß für die nächsten 5 Jahre, sondern als dauerndes schöpferisches Lebenselement für die künftige Menschheitsgeschichte gedacht. Trotzki nennt, vermutlich wegen der von Ines Armand getroffenen Vorentscheidung, Ines Armand bloß eine führende Parteimitarbeiterin, die Lenin politisch sehr nahe stand. Sicher blieb ihm ihre inspiratorische Bedeutung für die Revolution nicht verborgen. Das war mehr, weitaus mehr, als sich seinen chronikalischen Worten entnehmen lässt.
Genosse Trotzki, Ines Armand zog Stalin vor. Was haben Sie falsch gemacht?
Ah, mit dieser Information kann ich ebenfalls dienen. Stalins Abneigung gegen Trotzki hatte eigentlich eine komische Ursache. In vorgerückter Stunde hatte Trotzki einmal behauptet, Stalin habe zusammengewachsene Zehen oder Schwimmhäute zwischen den Zehen. Der ehemalige Theologe sah darin eine Verdächtigung als Antichrist, gezielt auf den Aberglaube des Volkes. So entstehen erste Konflikte. Später freilich ging es dann um die Macht. Die Zehen und die Schwimmhäute hatten sich zu einem ideologischen Fall entwickelt.
Und während wir weiter durch die Weltgeschichte rollen, werden uns die Folgen noch beschäftigen. Wir sind ja hier, wie Sie schon gemerkt haben werden, Genosse Trotzki, alle irgendwie Eisenbahnfans. Vielleicht wäre es jetzt ganz passend, wenn Sie uns erzählen würden, wie 2 ungewöhnliche Eisenbahnzüge zum Fortschritt der russischen Revolution beitrugen.
Nun, in der Tat, als Oberkommandierender begab ich mich an die Südfront mit einem Eisenbahnzug, den ich jedoch erst einmal mühsam zusammenstellen musste. Dazu gehörte dann ein Sekretariat, eine Druckerei, ein Telegrafenamt, eine Telefunken- und eine elektrische Station, eine Bibliothek, ein Badebetrieb und eine eigene Zugzeitung namens Vpupti, das heißt unterwegs. Ferner hatte ich eine schnelle Eingreiftruppe, die, wie wir alle im Zug, Lederjacken trug. Ja, die Eisenbahn, das Telefon, Funkantennen, erfunden im imperialen Zeitalter. Wir nutzten sie für unsere Revolution. Auf einem besonderen Waggon war eine Antenne gezogen, die es ermöglichte, unterwegs Radiotelegramme vom Eiffelturm zu empfangen. Insgesamt von 13 Stationen, in erster Linie natürlich von Moskau. In jenen Jahren habe ich mich, wie mir scheint, für immer daran gewöhnt, unter Begleitung der Pullmannschen Federn und Räder zu schreiben und zu denken. Ja, ich bedanke mich ausdrücklich für die Einladung in The Great Uhuru Railway, in die große Freiheitsbahn. Druzhba, Freundschaft!
Wir sind ja hier, wie Sie schon gemerkt haben werden, Genosse Trotzki, alle irgendwie Eisenbahnfans. Vom Eiffelturm in Paris fing Ihr revolutionärer Zug Radiotelegramme auf? vom Symbol der industriellen Revolution, vom Sinnbild des Erfindergeistes ihrer Pioniere, des Glaubens an die Allmacht der Technik? Ohne die Erfindung der drahtlosen Telegraphie, für die der höchste Turm Europas den idealen Antennenträger hergab, wäre Eifels Stahlfinger nach 10 Jahren wieder abgerissen worden. Wussten Sie das? Gustav Eiffel, der Mann, der zur Pariser Weltausstellung 1889 das höchste Gebäude der Welt aus dem Material für Dampfschiffe und für Lokomotiven schuf. Gustav Eiffel hat auch hier in Afrika ein industrielles Symbol hinterlassen. Rollte unser Zug auf einer anderen Strecke, würden wir bald eine Hafenstadt erreichen, in der eine europäische Kolonialadministration Herrn Eiffel mit der Stahlkonstruktion eines Bahnhofes beauftragte. Na, Genosse Trotzki, alter Eisenbahnfan, um welche afrikanische Hafenstadt handelt es sich? A. Mombasa, B. Maputo, C. Durban.
Da ist Ihrer Quizredaktion leider ein Fehler unterlaufen. Als Monsieur Eiffel von portugiesischen Geldgebern gebeten wurde, für die 1895 gebaute Eisenbahnlinie nach Südafrika einen Bahnhof in Maputo zu entwerfen, da hieß diese Stadt noch Lourenço Marques. Aber ich habe auch eine Frage. Sehen Sie, das Symbol früher russischer Industrialisierung war nicht aus Stahl. War es aus A. Kupfer, B. Gold, C. Marmor?
Oh, Genosse Trotzki, bei dieser Materialauswahl liegt es nahe, den Beginn der Industrialisierung Russlands in vorrevolutionären Zeiten zu vermuten, obwohl mit allen dreien wurde nicht gespart, als sich die Revolution zu Zeiten Stalins die Paläste des Volkes baute, die glitzernden Stationen des unterirdischen Bahnnetzes der Moskauer Metro, in Betrieb seit 1935. Aber Sie fragten nach dem Material für das Symbol früher russischer Industrialisierung. Also bitten wir jenen industriellen Revolutionär in unseren Salonwagen, dem Sie es zu verdanken haben, dass Jahrzehnte zuvor Ihr bevorzugtes Fortbewegungsmittel in Russland schon oberirdisch über Schienen rollte. Herr Witte, sagen Sie es uns, A, B oder C?
Natürlich C, Marmor, an einer von mir geplanten Strecke.
Sie werden uns gleich weiter aufklären, aber zunächst, russisch klingt Ihr Familienname nicht.
Ich wurde am 26. Juni 1849 in Tiflis geboren. Mein Vater Julius Witte stammte aus dem Baltikum und gehörte zur deutsch-baltischen Ritterschaft von Pleskau-Pskow. Er hatte in Preußen Landwirtschaft und Hüttenkunde studiert. Als er heiratete, trat er vom lutherischen Glauben zum orthodoxen über. Meine Großmutter war russischer Herkunft, Tochter einer Prinzessin Dolgoruki. Nach Abschluss der Schule hatte ich Mathematik an der Neurussischen Universität in Odessa studiert. Und ja, auch ich war ein früher Eisenbahnfan. So wurde ich nacheinander Direktor der Odessa-Eisenbahn und der Südwesteisenbahn, die von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer verlief. 1886 ging ich nach Kiew und wurde Mitglied der vom Zar ins Leben gerufenen Baranow-Kommission, die eine neue Eisenbahnpolitik für die Regierung ausarbeitete. Dafür schrieb ich eine Eisenbahncharta, die zur Grundlage der ersten Betriebsordnung der russischen Eisenbahnen wurde. 1889 wurde ich in die russische Regierung berufen und zum Leiter der Abteilung für Eisenbahnangelegenheiten ernannt. 1892 war ich Verkehrsminister, 1893 russischer Finanzminister. 1886 hatte der Eisenbahnbau den Ostrand des Ural erreicht, und es wurden verschiedene Trassenführungen erwogen. Zar Alexander III. Folgte meinem Rat und entschied sich für die Gesamtlösung für die transsibirische Eisenbahn. Transsib, Transsib, Transsib.
Sergei Juljewitsch, das sind auf einmal ganz andere Geräusche.
Offensichtlich lässt sich Ihr Zug auch auf andere Gleise versetzen. Ist wohl durch einen Ihrer Geschichtstunnel gerollt? Hier sind wir jedenfalls in der Nähe des Baikal-Ufers bei Kilometer 5311 der Transsibirischen Eisenbahn. Und da draußen sehen Sie die Lösung der Quizfrage, den wahrscheinlich einzigen vollständig aus Marmor erbauten Bahnhof der Welt, Sliudanka 1. Er wurde 1904 errichtet, gleichzeitig als Denkmal um die grandiose Leistung der Erbauer der einzigartigen Baikal-Strecke zu würdigen und zu krönen. Der Bahnhof ist bis heute praktisch in seiner Ursprungsform erhalten. Transsib, Transsib, Transsib.
Sergei Juljewitsch, Staatsmann deutscher Abstammung und russischer Unternehmer. Sie gelten als der Mann, der liberale Ideen verfocht und schon zu Zarenzeiten die russische Wirtschaft modernisierte.
Nun, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnte Russland zur Ausbeutung der sibirischen Reichtümer unmöglich länger auf Pferdefuhrwerke und Lastkähne setzen, so dass wir bereits in den 1870er Jahren Pläne für eine Eisenbahn durch ganz Sibirien aufnahmen. Aber schon mit Baubeginn waren die Erwartungen und Ziele eindeutig zu hoch gesteckt. Meine politischen Opponenten glaubten, wir könnten neben China auch noch Korea und Japan dem russischen Einfluss unterwerfen. Sie unterschätzten dabei die Japaner, die in einem rasanten Tempo von einem isolierten Inselreich zu einer weltweiten Großmacht aufstrebten.
Russland ist durch Bajonette, nicht durch Diplomatie entstanden. Und wir müssen die mit China und Japan strittigen Fragen mit Bajonetten entscheiden und nicht mit den Federn der Diplomatie.
Ja, das war Innenminister Plechwe. Er hatte behauptet, ich sei Teil einer jüdischen Verschwörung. Am 29. August 1903 musste ich vom Posten als Finanzminister zurücktreten. In der Nacht vom 8. Februar auf den 9. Februar 1904 erfolgte der erste Angriff der Japaner auf Port Arthur, also auf den russischen Kriegshafen in der Mandschurei. Ohne eine Kriegserklärung trafen in dieser Nacht japanische Torpedos die im Hafen liegenden Schiffe. Diese konnten aber nach der ersten Angriffswelle Ausweichmanöver einleiten, so dass sich die russischen Verluste in Grenzen hielten. Es folgte das Gefecht von Chemulpo, die Schlacht von Port Arthur, die Schlacht im Gelben Meer, die Schlacht von Mukden. Schließlich behielt Japan auch in der Seeschlacht von Tsushima die Oberhand. Die russische Flotte wurde vernichtend geschlagen. Die Führungsschwäche der autokratischen Regierung und die Unstimmigkeiten zwischen den russischen Machteliten trugen zum Fehlschlag der russischen Fernostpolitik in enormem Maße bei. Wäre man konsequent auf meinem Kurs geblieben und hätte man meine Ideologie der friedlichen Expansion verfolgt, wäre es sicherlich nicht zu einer solchen Eskalation des Konfliktes mit Japan gekommen. Bereits nach der russischen Niederlage bei Mukden hatte sich der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt zur Vermittlung zwischen beiden Kriegsparteien angeboten. Sie müssen wissen, amerikanische Unternehmer hatten erheblich in Russland investiert. Der Zar erinnerte sich an mein Verhandlungsgeschick. Im Juni 1905 sandte er mich als Chefunterhändler nach Amerika, um mit Japan die Bedingungen für den Friedensvertrag von Portsmouth auszuhandeln. Trotz Russlands vernichtender Niederlage auf dem Schlachtfeld konnte ich relativ milde Vertragsbedingungen aushandeln. Wir verloren die Halbinsel Liaodong, den Kriegshafen Port Arthur und die Konzessionen für die Eisenbahnen in der Mandschurei. Außerdem verpflichtete sich Russland, Südsachalin an Japan abzutreten. Nikolaus II. War sehr zufrieden mit mir, er holte mich zurück in die Regierung. Doch die herrschende Armut im Lande hatte die soziale und die politische Ordnung aufgelöst. Reformen waren unausweichlich. Als im August 1905 eine beratende Duma eingeführt wurde, war ich als erster Regierungschef Russlands mit der Kabinettsbildung beauftragt. Zuvor waren alle Minister unmittelbar dem Zaren verantwortlich gewesen. Um einer drohenden Revolution vorzubeugen, musste der Zar am 17. Oktober desselben Jahres das von mir verfasste Oktobermanifest erlassen, das bürgerliche Freiheitsrechte einführte und die Duma in ein gesetzgebendes Organ umwandelte. Ich hatte diesen Schritt eindringlich gefordert und vor den Folgen einer unnachgiebigen Haltung gewarnt. Aber nach den Wahlen zur ersten Duma geriet ich erneut unter Druck. Liberale Parteien hatten entscheidende Stimmgewinne erzielen können. Der Zar zweifelte an den eingeleiteten Reformen. Konservative Regierungskreise erzwangen im April 1906 erneut meinen Rücktritt. Ich zog mich ins Privatleben zurück, schrieb meine Memoiren. Gelegentlich äußerte ich mich noch öffentlich zum politischen Tagesgeschehen. Ganz entschieden wandte ich mich gegen einen Eintritt Russlands in den Ersten Weltkrieg, warnte vor einer Niederlage und schlug stattdessen Friedensverhandlungen mit dem Deutschen Reich und mit Frankreich vor. Der Zar ließ sich nicht darauf ein.
Genosse Trotzki, von Eisenbahnfan zu Eisenbahnfan, das war doch auch Ihre Linie. Friedensverhandlungen mit Deutschland? Sie haben sie sogar im Auftrag Lenins geleitet? Sergei Juljewitsch Witte, ein russischer Patriot?
Er sprach von drohender Revolution. Er war Handlanger des russischen Imperialismus. Sein Vehikel war die Eisenbahn. Sein Instrument, das mit der Petersburger Staatskasse verschwisterte ausländische Banken- und Anleihekapital. Das erklärte Ziel war die langfristige Erschließung von Absatzmärkten, die friedliche Durchdringung ökonomisch unentwickelter, machtentleerter Territorien, die Stärkung der imperialen Position des Zarenreiches, ja, aber eben friedlich. Durch die Eisenbahn und durch Diplomatie, nicht durch Armee und die Marine des Zaren, auch nicht durch revolutionäre Erschießungskommandos. Man muss für immer Schluss machen mit dem Popen- und Quäkergeschwätz über den heiligen Wert des menschlichen Lebens. Transip, Transip, Transip. Mit Gottesdiensten, Prozessionen und Kerzenwachen haben tausende russisch-orthodoxe Gläubige der Ermordung der Zarenfamilie vor 90 Jahren gedacht. Sie feierten Nikolaus II. Wie ein Idol. Viele Gläubige wünschen sich gar die Monarchie zurück. Was vor wenigen Jahren undenkbar war, passt der russischen Führung jetzt gut ins Konzept.
Halt! Da ist einer unserer Geschichtstunnel unbefugt genutzt worden. Wer hat die Einspielung dieser TV-Nachricht veranlasst? Das 90-jährige Gedenken findet erst im nächsten Jahr, 2008, statt. Das Wort bleibt bei Genosse Trotzki.
Ursprünglich war geplant, den ehemaligen Zaren vor ein Gericht zu stellen. Dem Zaren sollten in einem großen Schauprozess seine Verbrechen am russischen Volk nachgewiesen werden, wie einst in der Französischen Revolution König Ludwig XVI. Von Frankreich verurteilt wurde, sollte auch der Zar gerichtet werden. Der Prozess sollte in Moskau stattfinden, der neuen Hauptstadt von Sowjetrussland, und für die Anklage war ich vorgesehen. Doch der Transport der Zarenfamilie aus dem sibirischen Verbannungsort blieb in Jekaterinburg stecken. In den ersten Juliwochen fiel in Moskau die Entscheidung, die Zarenfamilie hinzurichten. Lenin und Sverdlov waren zu der Überzeugung gekommen, dass ein Prozess gegen den ehemaligen Zaren zu riskant sei. Ein unschuldiger Zar hätte die Richtigkeit der Revolution in Frage gestellt. Der Rat der Volkskommissare in Moskau beschloss die Vernichtung der Zarenfamilie in Jekaterinburg. Auf keinen Fall sollte sie den herannahenden weißen Truppen in die Hände fallen. Wir wollten den Weißen keine Figur für eine etwaige Konterrevolution überlassen. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 ging der Leiter des Tscheker Geheimdienstes, Jurowski, zum Leibarzt des Zaren. Er wies ihn an, die restlichen Personen im Ipatjew-Haus zu wecken und ihnen mitzuteilen, dass sie sich in den unteren Teil des Hauses zu begeben hatten. Die Tscheker brachte die Gefangenen in den Keller des Hauses, in einen eigens hergerichteten Raum. Den Romanows und ihrer Dienerschaft wurde mitgeteilt, dass sie zu ihrem Schutz in den Keller gebracht würden, da es in dieser Nacht zu Schusswechseln in der Stadt kommen könne. Die Zarin beschwerte sich beim Kommandanten Jurowski über den leeren Raum und bat um zwei Stühle. Jurowski ließ zwei Stühle bringen, auf denen die Zarin und ihr kranker Sohn Alexei Platz nahmen. Die anderen Anwesenden wies Jurowski an, sich in zwei Reihen aufzustellen, angeblich für ein Foto, das Moskau verlangte, weil Gerüchte über ihre Flucht aufgetaucht seien. Anschließend führte er das Erschießungskommando herein. Jurowski eröffnete dem Zaren, dass die Regierung ihre Hinrichtung beschlossen hätte und sie erschießen würden. Der Zar sprach noch die Worte: »Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Dann erschoss der Kommandant Jakow Jurowski den Zaren. Alle anderen anwesenden Schützen schossen zunächst ebenfalls auf Nikolaus, weshalb der Zar sofort tot war. Anschließend setzte eine wilde Schießerei ein, um die restlichen Mitglieder der Zarenfamilie zu töten. Alexei und drei seiner Schwestern lebten noch und lagen schwer verletzt am Boden. Da die Kugeln, die auf sie abgefeuert wurden, abzuprallen schienen, gingen die Schützen dazu über, die Opfer mit dem Bajonett zu erstechen. Die Bajonette blieben jedoch zum Teil in den Miedern der Mädchen stecken. Die Zarenkinder und die Kammerfrau Anna Demidowa hatten während der Internierung im Alexanderpalast Familienschmuck in die Mieder eingenäht oder Kissen mit wertvollem Inhalt angefertigt. Am Abend der Morde trugen sie diese Mieder und die Kammerfrau Demidowa versuchte, die Schüsse mit dem Kissen abzuwehren. Daher dauerte der Vorgang der Ermordung an die 20 Minuten, bis auch der letzte tot war. Das war in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918.
Nun ja, 2008 wird das 90 Jahre her sein, aber...
Einen Tag später, am 18. Juli 1918, wurde ein neuer Königssohn geboren, am anderen Ende der Welt.
Wer hat Sie denn eingeladen?
Keine Sorge, sehen Sie mich als Teil einer jüdischen Verschwörung in einem revolutionären Prozess. Die Herren Trotzki und Witte kennen sich da ja aus. Doch spreche ich nicht vom Heiland, nicht von Kreuzigung, nur von einem der Welt verborgen gebliebenen Auferstehungswunder. Einen Tag nach der Ermordung der Zarenfamilie in Russland, am 18. Juli 1908, wurde in einem Dorf nahe Umtata, der Hauptstadt der Transkei in Südafrika, einer zum Könighaus Tembo gehörenden Familie, ein Sohn geboren. Rolihlahla Dalibunga Mandela. Den britischen Namen Nelson erhielt er zur Einschulung. Als junger Mann entschied er sich gegen eine Karriere am Hof und studierte Jura. Während des Studiums trat er dem African National Congress bei, baute die Jugendorganisation auf und da kam ich ins Spiel.
Als einer seiner Jünger?
War der Genosse Trotzki Lenins Jünger? Nein, ich war, wie er, ein Techniker der Revolution. Ich bin Dennis Goldberg, 1933 in Kapstadt geboren, von Beruf Diplom-Ingenieur. Meine Eltern machten mir schon früh bewusst, wie ungerecht das Apartheid-Regime war. Ich begann, mich für schwarze Arbeiter zu engagieren. In den 50er Jahren entstand in Südafrika die Kongressbewegung als ein vom ANC geführtes Bündnis von Organisationen verschiedener Hautfarben gegen die Apartheid. Ich wurde einer ihrer Aktivisten. Die Kongressbewegung verabschiedete auf ihrem ersten und einzigen Volkskongress 1955 im Soweto-Stadtbezirk Cliptown die bekannte Freiheitscharta. Als Pretoria 1960 wegen des wachsenden Widerstandes, der alle südafrikanischen Ethnien umfasste, den Notstand über das Land verhängte, wurde ich verhaftet und 4 Monate lang ohne Gerichtsurteil eingesperrt. Mit der Gründung des von Mandela geleiteten bewaffneten Flügels des ANC, Umkhonto-we-Sizwe übersetzt Speer der Nation, im Jahr 1961, wurde ich dessen Techniker. Ich gehörte dem Oberkommando an, als ich im Juli 1963 in Revonia, einem Vorort von Johannesburg, der Sicherheitspolizei in die Hände fiel. Im Prozess gegen dieses Oberkommando, der als der Revonia-Prozess in die Geschichte Südafrikas einging, wurde ich 1964 als Angeklagter Nummer 3 nach Nelson Mandela und Walter Sisulu zu lebenslanger Haft verurteilt. Für die Gefangenen, zu denen auch Govan Mbeki, Ahmed Kathrada, Raymond Matlaba, Elias Motsoaledi und Andrew Langeni gehörten, war die Todesstrafe beantragt worden. Nelson Mandela war sehr, sehr würdevoll und er hat als Anwalt unsere Verteidigungsstrategie mitbestimmt. Er war sich seiner Führungsrolle sehr bewusst, betrachtete sich als Anführer und akzeptierte seine besondere Verantwortung. Auf die Frage des Richters, bekennen Sie sich schuldig oder nicht schuldig? Antwortete er mit fester Stimme, nicht schuldig, die Regierung sollte hier vor Gericht stehen. Als er dann zum Ende seiner berühmten Rede kam, war seine und unsere Belastung und Anspannung in seiner Stimme zu hören. Er sagte, er hätte das Ideal von Menschen, die in Harmonie zusammenleben, und er hoffe, dass er die Verwirklichung dieses Ideals erleben werde. Wenn es aber nötig sei, sei er auch bereit, für dieses Ideal zu sterben. Würdevoll war er auch am Ende des Prozesses. Obwohl er klar gemacht hatte, dass er bei einem Todesurteil nicht in Berufung gehen werde, lachte er schließlich, als der Richter uns alle zu lebenslänglich verurteilte. Als einziger Weißer wurde ich zur Verbüßung der Strafe ins Zentralgefängnis von Pretoria verbracht, damals der einzige Hochsicherheitstrakt für weiße politische Gefangene in Südafrika. Meine Kameraden wurden auf die berüchtigte Gefängnisinsel Robben Island im Atlantik vor Kapstadt ausgeflogen. 1982 streckte Pretoria erstmals seine Fühler zur Sondierung für geheime Gespräche mit Nelson Mandela aus. Die Revonia-Gefangenen wurden von Robben Island ins Kapstädter Polsmoor-Gefängnis verlegt. Ich war der Erste, der 1985 nach 22 Jahren aus der Haft entlassen und zu meiner Familie ins Londoner Exil abgeschoben wurde. Nach und nach kamen auch die anderen Revonia-Häftlinge frei. Nelson Mandela wurde 1990 als letzter entlassen. Vorbereitet auf die Übernahme der Präsidentschaft in einem neuen, demokratischen Südafrika. Er war ein bemerkenswerter Präsident. Diese Rolle hatte für ihn bereits mit seiner Freilassung oder vielleicht sogar früher begonnen. In seiner Autobiografie schreibt er, dass er mit der Zeit begriffen habe, dass in einem neuen, nicht rassistischen Südafrika auch der Unterdrücker befreit werden müsse.
Auch der Unterdrücker befreit werden müsse?
Ja, auch der Unterdrücker befreit werden müsse, genauso wie die Unterdrückten ihre Freiheit begreifen müssten. Er fasste seine Philosophie zusammen mit den Worten: Frei zu sein reicht nicht, um die Ketten abzuwerfen. Man muss so leben, dass man die Freiheit der anderen fördert und verbessert. Er lebte diese Philosophie ganz bewusst. Damals musste er ja auch versuchen, eine Konterrevolution der verbliebenen Militärs des Apartheidstaates zu verhindern, die alle ihre Jobs behalten hatten.
Wie ging er mit denen um?
Nelson Mandela sprach auf seine Art mit ihnen, überzeugte noch die härtesten alten Rassisten, dass sie einer sicheren Zukunft im neuen Südafrika entgegengingen. Er behandelte diejenigen mit Toleranz, die meinten, er sei zu nachsichtig mit den alten Wächtern und Gläubigen der Apartheid. Mein Respekt war umso größer, als er sich entschied, nur eine Amtszeit, also 5 Jahre, Präsident zu bleiben. Seine Präsidentschaft war eine Übergangsphase, und solche Zeiten sind immer voller Gefahren. Er hat das Land erfolgreich zusammengehalten, und das war die Grundlage für seine Nachfolger beim weiteren Aufbau unseres Landes.
Nelson Mandela ist weltweit einer der berühmtesten Politiker. Er mag nun zu gebrechlich sein, um leibhaftig hier zu erscheinen, aber manchmal erscheint er geradezu als Heiliger. Kennen Sie den Menschen dahinter?
Ja, ich kenne den Menschen. Er hat all die potenziellen Schwächen eines menschlichen Wesens, vor allem einen Sinn für seine eigene Unfehlbarkeit. Aber er war immer willens, der Vernunft und vor allem der Weisheit Walter Sisulus Gehör zu schenken und, falls nötig, gnädig nachzugeben. Aber nicht, was seine Grundprinzipien betraf. Er hat eine leise Selbstironie und er kann andere geradezu entzücken. Denken Sie an einen Staatspräsidenten, der seinen eigenen kleinen Tanz aufführt. Denken Sie an seine informelle Kleidung. Seine Bereitschaft zur Vergebung wurde manchmal von seinen eigenen Anhängern kritisiert. Aber das ist wohl kaum eine größere Schwäche. Irgendwie hat er es auch vermieden, zu kritisch gegenüber seinen Kampfgenossen und ihren Anhängern zu sein, weil er sich da auf Erzbischof Tutu als moralisches Gewissen unserer Gesellschaft verlassen kann. Vielleicht, aber nur vielleicht, sollte Nelson Mandela seine moralische Autorität ein bisschen stärker zur Geltung bringen. Vielleicht kann man sagen, dass er sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er anscheinend all der Lobhudelei widerstanden und nicht erlaubt hat, dass sie ihn nachteilig beeinflusst.
Bevor wir im Geschichtstunnel umkehren und auf der Zeitschiene aus dem Jahr 2008 wieder zurückrollen in das Jahr 2007, Herr Goldberg, möchten Sie Nelson Mandela zum 90. gratulieren?
Herzlichen Glückwunsch, dear Comrade. Ich hatte das Privileg, mit vielen anderen einige Schritte mit dir auf dem langen Weg zur Freiheit zu gehen. Als du noch im Gefängnis warst, sangen die Leute in London: Rolly Lala Mandela, show us the way to freedom, freedom is in your hands, show us the way to freedom, freedom is in your hands. Du hast uns gezeigt, wie man prinzipientreu, entschlossen und vor allem frei von Vorurteilen und Bitterkeit und so wirklich frei sein kann.
Der Tassara Express fährt weiter durch die Weltgeschichte in der nächsten Woche zur selben Zeit und im Internet unter www.radiobridge.net. Ich bin Klaus-Jürgen Schmidt, der Weichensteller.